ganz viele. Guten Morgen. Das ist mal die heilige Straßenbahn, nicht? Die 403. Ne? Guck mal, ich will mal den Gottesdienst rein übertragen. Das wäre doch mal was. Herzlich willkommen. Ja, wir haben gesungen von Brot, Tür, Hirte, Weinstock. Und es gibt ja diese Ich-Bin-Worte Jesu. Und in diesen Bildern kommt Jesus uns entgegen. Und mit diesen Bildern möchte ich auch Sie und euch ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst heute, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie lerne ich Jesus besser kennen? Ich denke mal, diese Bilder sind ja ein erster Eindruck dafür, wie Jesus uns entgegenkommt, in welcher Gestalt, wie er sich darstellt. Und hinter diesen Begriffen steckt auch da eine ganze Menge. Und wenn man sich diese Geschichten anguckt, wie Jesus Jünger berufen hat, ist er ihnen erstmal begegnet und hat sie dann da abgeholt, wo sie dann auch standen, um sie mitzunehmen. Dafür hören wir ja nachher noch sehr viel mehr. Beim Vorbereiten der Predigt habe ich mir so überlegt, wie war das bei dir? Das ist schon ein bisschen länger her, 37 Jahre. Ganz kurz einfach mal. Ich hatte mich gerade taufen lassen und eine Woche später saß ich im Kino. Ben Hur. Und nicht das Wagenrennen, das meine ich jetzt nicht. Und zwar ganz zum Schluss, also in der Nebenhandlung des Films, ist ja der Leidensweg Jesu auch dargestellt. Und da war so ein furchtbares Unwetter, wo dann das Kreuz schon stand. Und dann war die Kameraführung so an den Holz runter. Das Regenwasser, die Kamera verfolgt so dieses Regenwasser in der Pfütze entlang. Und diese gleiche Pfütze schwimmt dann auch an so zwei Aussätzigen vorbei. Und die sind dann in dieser Nacht rein geworden, sind geheilt worden. Ich habe das Jahre später mal in der Filmbesprechung mal gelesen, dass damit der Kameramann oder der Regisseur verdeutlichen wollte, dass das Blut Jesu auch von Aussatz reinwäscht. Mich war sehr, sehr berührt. Vor allen Dingen, weil ich irgendwann nach der Taufe mal festgestellt habe, dass ich auch bei mir, na Aussatz war es nicht, aber ich hatte einen fürchterlichen Hautausschlag meine ganze Pubertät hindurch und der war dann so ein Jahr nach der Taufe war er einfach weg. Bis heute. Und das will ich jetzt nicht in Kausalzusammenhang bringen, aber ich sehe es in die Zeit hinein und bin einfach nur sehr, sehr dankbar, dass Jesus mich einfach da auch durch diesen Film abgeholt hat und dann auch in die Nachfolge gestellt hat. Ja, wir wollen zusammen beten, zum Gottesdienst beginnen und ich will jetzt dazu aufstehen. Vielen Dank, lieber Jesus, für die Bilder, die du uns heute Morgen vor Augen malst, wie du uns da entgegenkommst, als Brot, als Tür, als Weinstock, als der gute Hirte. Du willst uns heute auch da abholen, wo wir heute stehen. Du kennst an jeden von uns, auch wenn der eine oder andere dich noch nicht kennt und dich vielleicht heute kennenlernen möchte oder du das möchtest. Und ich wünsche mir so, Jesus, dass du das schenkst heute Morgen, dass niemand heute so gehen muss, wie er gekommen ist. Sondern dass Segen auf einem jeden ist. Dass dann jeder ein Stück von dir mitnimmt, ein Stück von dir kennenlernt, dich vielleicht noch besser kennenlernt. Auch wenn man vielleicht schon jahrelang dir nachfolgt. Weil du immer für eine Überraschung gut bist. Weil du immer wieder Neuigkeiten mit uns gehen möchtest, machen möchtest. Du möchtest, dass wir neue Schritte gehen, nächste Schritte gehen. Auf dich zu. Vielleicht auch mal übers Wasser hinweg. Vielen Dank, lieber Jesus, dass du uns immer wieder auf den Weg bringst. Immer wieder neu in die Nachfolge rufst. Immer wieder neu in Dienste berufst. Uns neu mit Gaben ausstattest. Dass du aber auch ganz am Anfang einem jeden begegnest, der hier ins Haus kommt, dem du vielleicht auch so schon begegnet bist, im Berufsleben, in Gesprächen, in Eindrücken, vielleicht auch im Kino. Hab Dank für diesen Morgen, hab Dank, dass du unter uns bist und segne uns diesen Gottesdienst zu deiner Ehre. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Das nächste Lied, Jesus dir nach, weil du rufst, das zeugt so ein bisschen diese Dynamik, wo Jesus Leute kennengelernt hat oder Leute Jesus kennengelernt haben und dann und erlebt haben und dann dieser Ruf kommt, ja, folge mir nach. Thank you. Wir hören auf einige Infos. Die Maren Linke, wo ist sie? Genau, kann ich schon mal in Stellung bringen. Möchte noch gleich eine Ansage machen. Ich habe schon mal was, eine Anfrage von Matthias Kühl. Und zwar geht es um den Büchertisch. Der ist ja nach deren Wegzug dann zunächst mal ja, verwaist. Und der Büchertisch ist ja eine Einrichtung, die wir seit Jahrzehnten genießen und schätzen. Und das wäre wirklich super schade, wenn der auf einmal weg ist. Stell dir mal das Foyer vor ohne Büchertisch. Das wäre doch schade. Also ich finde es richtig schade. Und da war auch meine Bitte mittlerweile, ob da nicht jemand in der Gemeinde dafür ein Herz findet, diesen Büchertisch zu übernehmen. Man muss ja nicht auch den Laden übernehmen, das meine ich jetzt nicht. War ein Büchertisch hier. Ja? Wie das jetzt logistisch funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht genau, bin ja kein Verleger, aber zumindest es geht um diesen Büchertisch hier in der Gemeinde, dass der bestückt ist, dass da jemand für zuständig ist und jemand den auch hier vertritt. Also geht mal in euch, ob das nicht jemand machen möchte. So, ich darf euch mal jetzt ein Mikrofon bitten.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Maren Linke und ich bin Sozialpädagogin eben bei Stern im Norden. Und wir sind zu zweit gekommen. Neben mir ist die Hauswirtschaftsleitung noch von Stern im Norden, Frau Ruhr-Ulrike. Genau, der ein oder andere kennt uns ja, vielleicht von diesem Zettel, der wöchentlich ausgegeben wird, unter Stern im Norden sucht und dann kommen 3-4 Sachen und eine Telefonnummer. Unser Ziel ist heute nicht, dass wir sagen, wir suchen für da und dort, sondern wir möchten heute einfach gern mal ein kleines Update geben. Der ein oder andere hilft ja auch schon mit, beziehungsweise ist auch so mit der Arbeit verbunden. Und so möchten wir einfach heute mal sagen, was läuft eigentlich alles jetzt auch über die Sommermonate? Wie geht's uns dort eigentlich? Ja, mittlerweile hat sich unser Team vervollständigt. Wir sind mittlerweile 4 Hauptamtliche, 3, die im pädagogischen Bereich sind und eben Uli, die in der Hauswirtschaft ist. Und zusätzlich haben wir noch 2 Praktikanten, die uns eben unterstützen. Ein Student im Anerkennungsjahr und eine im Moment Studentin im 3. Semester. Genau. Ja, der Schwerpunkt unserer Arbeit ist ja der Kindertreff, der mittlerweile 4-mal in der Woche von Montag bis Donnerstag stattfindet. Es ist so, dass mittlerweile im Durchschnitt zwischen 35 und 45 Kinder pro Tag kommen, die eben hauptsächlich aus dem Umfeld kommen, eben aus der Nordstadt. Die Kinder sind mit Freude dabei und aufgrund der Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, die jeden Tag da sind, können wir auch ganz unterschiedliche Angebote jetzt machen, Bastelangebote, Tanzen, Backen, dann Airhockey, Kicker, Fußball, jeden Tag Workshops. Das ist echt ein breites Angebot und die Kinder sind mit Freude dabei. Ein Junge sagte vor kurzem mal zu mir, Maren, du arbeitest doch hier. Und dann sage ich, ja. Und dann sagt er, wenn ich groß bin, dann arbeite ich auch mal hier. Und wenn ich noch größer bin und Kinder habe, dann kommen die auch zu uns. Also die sind schon am Planen.
Ja, in der ersten Stunde des Kindertreffs bieten wir immer ein kostenloses Mittagessen an. Es gibt einfach Kinder, die direkt von der Schule zu uns kommen, die noch nicht zu Hause gegessen haben oder die aus irgendwelchen anderen Gründen einfach Hunger haben. Für die wollen wir gesundes und leckeres Essen anbieten. Und da kommen so täglich circa 25 Kinder.
Ja, die Kinderaugen strahlen oft, aber wenn das Wort Hausaufgaben fällt, dann wird's ein bisschen trüber im Blick. Nichtsdestotrotz bieten wir Hausaufgabenhilfe an. Die Kinder kommen, es gibt eine gute Betreuung dabei, es sind meistens 2 Hauptamtliche da, die helfen. Und ein weiterer Schwerpunkt ist jetzt seit einigen Monaten auch die direkte Förderung. Wir haben eine Ehrenamtliche auch von hier, von der Gemeinde, die eben Nachhilfe gibt für Kinder, weil wir einfach merken, Hausaufgabenunterstützung ist wichtig und notwendig, aber eigentlich fehlt es ganz oft an den Grundlagen. Und ja, da sind einige Kinder und Eltern vor allem auch, die fragen, gibt es da nicht auch Möglichkeiten, dass die Kinder eine Förderung bekommen, einmal in der Woche in der Sprache oder eben Mathematik. Und ja, das möchten wir mehr und mehr auch ausbauen, um gezielt auch Kinder zu fördern und Lücken schütten, sagt man nicht, aber so. Genau. Ein großer Schwerpunkt ist noch die Mütterarbeit oder Elternarbeit bei uns. Das ist ein Bereich, der sehr wächst. Wir haben mittlerweile bei Treffen einmal in der Woche bis zu 20 Mütter, die kommen aus ganz unterschiedlichen Kulturen, Jordanien, Syrien, Marokko, Türkei, Kuba, also ganz querbeet, und jeder bringt was zu essen mit, das ist also ganz kulinarisch auch eine Köstlichkeit. Ja, und in den Treffen geht's einfach darum, zu sehen, wo stehen die einzelnen Leute, wie geht's ihnen, auch eine Plattform zu schaffen, wo sie untereinander auch ins Gespräch kommen können. Es gibt Themen, jetzt hatten wir diese Woche ein Frühstück angeboten für Mütter, wo es auch um das Thema ging, Medien, wie gehen eigentlich unsere Kinder mit Medien um, und Bilderbücher wurden ausgeteilt. Also ist auch eine wichtige Arbeit mit den Müttern. Ja, und jetzt möchten wir einfach noch am Ende einen Ausblick geben, was alles so bei uns noch läuft über die Sommermonate. Wir starten mit dem Sommerferienprogramm. Und dazu wird Uli noch was sagen.
Ja, genau. Also ab morgen sind ja Ferien und da haben wir ein ganz besonderes, buntes Programm für die Kinder dann bereit. Da geht's um Hütten bauen, um Höschparkfest. Wir machen ein Geländespiel, um einfach die Ferienzeit für die Kinder zu versüßen, die nicht in den Urlaub fliegen. Also viel bunter als sonst und wir freuen uns voll drauf. Nochmal zurück. Genau. Am Freitag haben wir ein Angebot für Sie, für Familien mit Kindern. Und zwar ist da der Adonia-Chor bei uns bei Stern im Norden zu Gast. Das sind 70 Kinder, die im Musical aufführen. Herzliche Einladung an alle Familien mit Kindern oder an alle anderen Interessierten. Der barmherzige Samariter wird da aufgeführt. Durch Tanz, durch Theater, durch Lieder. Wird eine ganz tolle Sache. Ich habe Adonia schon mal erlebt, bin begeistert und ich freue mich einfach auf den Abend. Herzliche Einladung, 19 Uhr bei Stern im Norden. Einlass ist dann schon eine halbe Stunde vorher. In der letzten Ferienwoche bieten wir eine Freizeit an für unsere Kinder an der Nordsee. Und zwar sind wir da so eine knappe Woche zusammen. Und da sind auch ganz viele muslimische Kinder dabei. Das wäre dann auch noch ein Gebetsanliegen, dass einfach die Kinder mal Gottes Gegenwart spüren, dass es eine gute Zeit ist, wo man so rund um die Uhr zusammen ist, wo sie einfach mal weg sind von der Stadt, weg von dem ganzen Alltag zu Hause, dass es eine gesegnete Zeit wird. Wir machen schon einige Jahre so eine Nordsee-Freizeit und es wird einfach toll werden und wir freuen uns drauf.
Genau, dann in den September nach den Ferien haben wir ein ganz großes Event, Hand in Hand für die Kinder dieser Stadt. Wir erwarten dort bis zu 400 bis 600 Menschen und ich möchte dazu noch ein bisschen mehr sagen. Also der Initiator ist Herr Thomas Müller. Er ist in der Nordstadt ein Taxifahrer und der sich sehr für die Menschen dort einsetzt. Und er hatte die Idee, zusammen mit Ines Burkhardt, einer Schauspielerin am Theater, ein Festival eben für die Kinder zu machen, für die Kinder dieser Stadt. 36.000 Kinder leben hier in Familien, die Hartz-IV-Bezüge haben und deswegen auch in Armut leben. Genau, es wird bei uns in Stern im Norden stattfinden. Und es wird ein ganz, ganz kulturelles Angebot sein. Es wird verschiedene Essensstände geben, Kaffee und Kuchen. Die TO wird übertragen, das Fußballspiel BVB gegen Hertha. Dann wird noch ein Märchenzelt sein. Es wird eine Bühne geben mit Programm, wo Kinder kommen und zum Beispiel ein Geigenkonzert mit vorgeben. Oder Boris Gott wird spielen, Nordstadtlieder. Also Sie sehen, ganz, ganz kunterbunt. Und das Besondere an diesem Fest ist, dass im Vorfeld Gutscheine verkauft werden für 1 Euro. Und mit diesem Gutschein unterstützen quasi die Käufer 3 verschiedene Organisationen. Zum einen Stern im Norden, eben uns, dann Wir for Kids gegen sexuellen Missbrauch, die sich da präventiv eben einsetzen, und für die Hermann von Feen Stiftung. Und wir werden nachher einen Stand draußen haben, wo wir quasi diese Luftballongutscheine verkaufen für je 1 Euro. Und damit unterstützen Sie quasi auch mit Stern im Norden. Ja, und wer da noch Interesse hat und noch nichts vorhat, jetzt kommt doch eine Anfrage oder Bitte oder freundliche Anfrage, ob Sie sich vorstellen könnten, dort eben auch mit uns zu unterstützen. Genau. Aber selbst wenn nicht, Sie dürfen gerne jederzeit kommen. Also es ist eigentlich eine Einladung erstmal. Ja, und dann am Montag, den 3. Oktober, haben wir hier den Tag der Deutschen Einheit. Und in der Nordstadt werden sämtliche ja, Kulturen und Nationen ihren Feiertag feiern. Und deswegen möchten auch wir dieses Jahr zum ersten Mal unseren Nationalfeiertag feiern im Stern im Norden und einfach mit einem Gottesdienst und verschiedenen Angeboten einfach Gott Danke sagen für auch vor allem die Einheit, die er geschenkt hat. Ja, das ist ein buntes Angebot und kommen Sie, schauen Sie rein. Wir freuen uns über jeden und ganz am Ende möchten wir eben ganz herzlich Danke sagen für alle Gebete, die uns begleiten, für jede Frage, jedes Mensch, wie geht's euch, jedes mit anpacken und auch finanzielle Unterstützung. Vielen, vielen Dank, auch im Namen der Kinder, des Vorstandes, den Müttern, allen, die zu uns kommen.
Ja, vielen Dank. Das Stichwort bunt nehme ich gleich mal auf. Und zwar bunt geht es auch nach dem Gottesdienst noch mal weiter. Und zwar unter dem Stichwort Flagge zeigen. Wir haben am 3. September hier in Dortmund die traurige Berühmtheit, dass hier ein rechtsradikaler Event stattfinden soll. Und die Stadt reagiert mit Gegenveranstaltung. Harmonie, Oststadt in Harmonie. Und dazu ist diesmal eine ganz besondere Aktion losgetreten worden, dass wir praktisch so die ganze Straße runter, mehrere Kilometer lang, eine riesen lange Schnur aufhängen und da ganz viele Fahnen dranhängen. Flagge zeigen, ja, wenn man so will, gegen rechts oder auch für das, was man selber auch vertritt. Und da sind also ganz, ganz viele Organisationen beteiligt, wir auch. Und wir wollen Flaggen malen. Da draußen wird ein Stand sein, DIN A4-Blätter, Buntstifte, ein bisschen Zeit zum Malen. Und ich lade alle ganz herzlich ein, malt mit. Die werden alle dann in Folie gepackt und dann auf die Flagge aufgezogen. Da seid ihr mit dabei. Also meine ganz herzliche Einladung, nach dem Gottesdienst ja, mitzumalen, diese Aktion mitzutragen. Haben wir es vergessen? Nee. Ja, wenn ich so durch die Zeitung gucke und auch die letzten Bilder der Nachrichtenfolgen habe, ist mir wirklich nach Fürbitte zumute. Und dazu möchte ich, dass wir zusammen aufstehen. Jesus, ich habe die Bilder vor Augen von Ländern, wo zu wenig Wasser ist und auch Ländern, wo zu viel Wasser ist. Wo es brennt, wo es bebt, wo Gewalt herrscht. Angst, Hunger und Not und Verfolgung. Das sehen wir jeden Abend, wir lesen jeden Morgen in der Zeitung. Und ja, vergib uns, wo uns das vielleicht nicht mehr so berührt, wo man das vielleicht einfach weglegt und lieber einen Sport liest oder was anderes. Ich möchte dich heute Morgen einfach bitten, dass du dich erbarmst über diese Welt, über das, was wir da sehen müssen. Dass du dich erbarmst über Not, über Verfolgung, über Elend und Hunger. Und danke für all die, die sich auf den Weg gemacht haben, zu helfen, vor Ort oder auch hier mit den ihren Mitteln, was man zur Verfügung hat. Ich möchte aber bitten für alle die, die hier in Dortmund sich treffen, um dein Wort zu hören, zusammen zu beten, dass du auch dort mit deinem Heiligen Geist mitten unter ihnen bist. Und auch mit den Geschwistern in diesen ja, Krisengebieten, wo Gemeinden auch sind, die genauso jetzt auf dich schauen, die Hände falten und alles von dir erhoffen. Ich möchte dich bitten für unsere Gemeinde hier, für die, die hier in der Gemeinde Not haben, Sorgen haben, für Leute, die krank sind, schwach und gebrechlich. Ich möchte dich bitten, dass du uns das aufs Herz legst, dass wir Gemeinschaft üben, untereinander. Nicht nur mit denen, denen es gut geht, wo es einfach leicht dahergeht, sondern dass man auch auf Leute zugehen kann, denen es schlecht geht und mit diesen Gemeinschaft auch hat. Lass uns auch erkennen, auch die Offenheit, das auch zu sagen, wo es einem schlecht geht, dass wir auch das miteinander teilen können. Dass wir hier keine Schönwettergemeinde sind, sondern ja, wirklich auch Gemeinde durch dick und dünn, dass wir hier auch zusammen leben und Gemeinschaft haben und wirklich Geschwister vor dir sind. Segne alle die, die jetzt im Urlaub sind. Sei du mit ihnen und segne du sie mit guten Eindrücken, vielleicht ein gutes Buch, gute Eindrücke, gute Gespräche, tolle Landschaften vielleicht, andere Leute, vielleicht einen ganz anderen Gottesdienst, was immer. Und dass wirklich hier erholte, fröhliche Menschen wiederkommen, die in der Gemeinde wieder mit anpacken und ja, sich von dir begeistern lassen und andere auch mit anstecken. Herr, Dank für diesen Gottesdienst heute und für die Predigt gleich. Herr, sei mit uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Das nächste Lied, Jesus, du kennst mich, sozusagen auch schon eine erste Antwort vielleicht. Ja, du weißt, wie ich bin, wie ich tick und hast mich lieb. Wir singen. Kollekte vergessen. Bitte deine Kollekte ein.
Ja, ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Meine Mutter hat mir schon sehr früh Geschichten aus der Kinderbibel vorgelesen. Etwas später bekam ich eine eigene Bibel. Ich habe viele Bücher aus dem Kreis meiner Verwandten bekommen zum Thema Gott, Glaube, Jesus. Ich habe in einer evangelischen Kirchengemeinde in meiner Heimatstadt den Kindergottesdienst besucht und bald begann ich auch im Kindergottesdienst mitzuarbeiten. Ich war mit dem Pfarrerssohn befreundet und ging im Haus des Pfarrers ein und aus. Ich habe die Jugendgruppen des CVM besucht und ich habe von Christen organisierte Freizeiten besucht. Ich habe Gottesdienste besucht mit meinen Eltern und alleine. Ich habe Predigten mitgeschrieben, um sie besser zu verstehen. Ich habe versucht, in meinem Leben christliche, biblische Maßstäbe umzusetzen. Ich habe mich im Leben meiner Kirche damals eingebracht. Ich habe mich konfirmieren lassen. Ich habe meinen Zivildienst in einer Kirchengemeinde abgeleistet. War ich ein Christ? War ich deswegen ein Christ? Die Antwort ist für mich ganz klar: Nein. Ich war christlich erzogen und geprägt. Ich war christlich sozialisiert. Ich war phasenweise sehr interessiert am christlichen Glauben. Ich war berührt, sogar manchmal von Gott wahrscheinlich. Aber ich erlebte das, was für mich Glauben war, überwiegend nur aus horizontaler Perspektive. Alles, was ich im Glauben und mit Gott erlebte, war immer gebunden an Menschen, an mich selbst oder an andere, im Guten wie im Schlechten. Und deshalb war mein Glaube auch sehr instabil. Da habe ich es dann zum Beispiel erlebt, dass mir einige Pfarrer komisch kamen,
Und das war ja auch zu Recht, würde ich auch heute noch sagen, fragwürdig, was ich da erlebte. Und dann distanzierte ich mich von Kirche, aber auch von Gott und vom Glauben und von dem, was ich da meinte, verstanden zu haben. Und dann las ich in der Bibel einige Dinge, die ich schwer einordnen konnte und die mir schräg und komisch erschienen. Und ich ging auf Distanz dem Glauben gegenüber. Ich war, so sage ich das heute ganz klar, kein Christ, noch kein Christ. Warum? Eins, das möchte ich ganz klar sagen, es lag nicht an der evangelischen Kirchengemeinde, zu der ich gehörte. Eine solche Biografie kann es genauso auch im Kontext, im Rahmen einer Freikirche geben. Es lag an mir, genauer gesagt, an meiner Beziehung zu Jesus. Genauer gesagt, daran, dass ich da keine Beziehung hatte. Ich hatte wohl Menschen, ein Umfeld, das mich auf Jesus hingewiesen hatte. Aber ich kannte Jesus noch nicht. Und wenn die Bibel eines deutlich macht, dann ist es das, dass das Herzstück christlichen Glaubens eine Verbindung, eine Beziehung, etwas sehr Persönliches, Vertrautes, Intimes zu Jesus Christus ist. Zu dem lebendigen, auferstandenen Jesus und dadurch natürlich auch zu Gott, zum Heiligen Geist. Wir können das an verschiedenen Stellen in der Bibel immer wieder entdecken. Jesus sagte, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Und mit diesem Bild drückte er diese tiefe persönliche Verbundenheit, die wir als Menschen zu Jesus gewinnen können, haben diese Beziehung, das drückte er aus. Paulus sagte, ist Christus in euch? Und dann spricht er weiter. Und er geht davon aus, dass Jesus Christus in uns, in unserem Inneren, in unserer Person, in unserem Denken und Fühlen Raum hat, dass wir in Beziehung mit ihm stehen. Und deswegen sagt er von sich selbst im Galaterbrief, ich lebe nicht, sondern Christus lebt in mir. Ja. Und immer wieder gebraucht Paulus diesen Begriff in Christus sein, um damit zum Ausdruck zu bringen, es geht um die Beziehung zu Jesus. Es geht nicht darum, dazu zu gehören, obwohl das natürlich ein Schritt ist in eine Beziehung. Aber das ist nicht das Eigentliche, was den christlichen Glauben ausmacht. Die Beziehung zu Jesus, das ist es, was Kraft gibt. Das ist es, was mein Leben verändert. Nur das. Nichts kann dieses zentrale Herzstück von Glauben ersetzen. Es gibt viele Dinge, viele Personen, viele Umstände, Gemeinschaften, die uns auf Jesus hinweisen können. Freunde, Eltern, Gruppen, Gemeinden. Es gibt viele Dinge, die uns eine Hilfe sein können zu dieser Beziehung zu Jesus. Geistliche Übungen, die wir alleine und gemeinsam machen können. Bibel lesen, beten, Predigten hören und so weiter. Aber all das führt nur hin zu einer Beziehung zu Jesus. Es ist noch nicht die Beziehung. All das kann und soll nicht der Mittelpunkt unseres Glaubens und unseres Lebens sein. Und jetzt stehen wir hier. Die spannende Frage ist heute Morgen für uns, wo ist Jesus? Ist er dir nahe? Ist Jesus in dir? Bildlich gesprochen, atmet er in dir? Lebt er in dir? Spürst du seinen Herzschlag? Hörst du ihn reden in deiner inneren Welt, in deinen Gedanken? Empfängst du von Jesus Trost in deiner Trauer? Ist es sein Weitblick, der dir hilft, in Momenten großen Erfolges auf dem Boden zu bleiben, die Haftung nicht zu verlieren? Hält dich seine Liebe in Situationen, wo du dich abgelehnt fühlst, wo du dich einsam fühlst? Trägt dich sein Friede, wenn der Stresspegel steigt um dich herum? Erlebst du seine Kraft, wenn du es mit Menschen zu tun hast, die mehr als nervig sind? Darauf kommt es an. Und ich sage das nicht, um alles in Frage zu stellen und ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich sage das, weil es darum geht, weil es darauf immer wieder ankommt. Ganz egal, ob du vielleicht jemand bist, der Jesus kennenlernen möchte. Und du sagst, mich interessiert das. Ich höre andere von Jesus reden, aber ich habe es selber für mich ja noch gar nicht erlebt. Oder ob du jemand bist, der schon 10, 20, 30 oder 40 Jahre als Christ unterwegs bist. Immer wieder kommen wir an diesen Punkt. Wo ist Jesus? Wo ist Jesus in meinem Leben? Wie sieht es mit meiner Beziehung zu Jesus aus? Es ist wichtig, dass wir in unsere Beziehung zu Jesus investieren, weil er investiert in uns. Egal, ob zurzeit meine Beziehung zu Jesus gut zu laufen scheint oder ob ich mich in meiner Beziehung mit Jesus erlebe wie ein Paar, das schon lange nicht mehr miteinander redet und irgendwie pro forma noch zusammen ist. Diese Frage, wie lerne ich Jesus kennen und wie lerne ich Jesus besser kennen, die bleibt ein Leben lang, auch ein Leben mit Jesus lang relevant. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass der Predigttext heute uns etwas zu sagen hat zu genau diesem Thema. Johannes 1, die Verse 35 bis 42. Zwei Menschen lernen Jesus kennen und in der Folge noch eine ganze Reihe weiterer Menschen. Ich lese uns diesen Text. Am nächsten Tag stand Johannes an derselben Stelle und zwei von seinen Jüngern waren bei ihm. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er: Seht dort das Opferlamm Gottes. Die beiden hörten es und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um, sah, dass sie ihm folgten und fragte ihn: Was sucht ihr? Sie antworteten: Wo wohnst du, Rabbi? Und Rabbi bedeutet Lehrer. Kommt, dann werdet ihr es sehen, antwortete er. Sie gingen mit ihm, sahen, wo er wohnte und verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags. Der eine von den beiden, die Johannes reden gehört hatten und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Als er bald darauf seinen Bruder Simon traf, sagte er zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, den versprochenen Retter. Dann brachte er ihn zu Jesus. Worum geht es eigentlich bei dieser Geschichte? Was passiert hier? Ich möchte es ganz simpel sagen: Zwei Menschen lernen Jesus kennen. Sie werden auf Jesus aufmerksam gemacht von Johannes dem Täufer. Sie gehen hinter Jesus her. Jesus dreht sich um, spricht sie an. Und das Ende vom Lied: Sie verbringen den Nachmittag gemeinsam mit Jesus. Aber das ist nur die oberste Schicht. Um genauer zu verstehen, was hier passiert, ist es hilfreich, wenn wir uns zwei Fragen stellen, nämlich: Was suchten die beiden bei Jesus und was fanden sie bei Jesus oder was fanden sie an Jesus? Zur ersten Frage: Was suchten sie bei Jesus? Wir müssen uns das vor Augen halten. Die zwei waren Jünger von Johannes dem Täufer. Und ihr Lehrer hatte ihnen gesagt: Da, seht, das Lamm Gottes, das Opferlamm Gottes. Das war für uns, anders als für uns heute, eine Bezeichnung, die sich den Jüngern nicht sofort erschloss. Wir wissen ja sofort heute oder denken, wenn wir das hören, als Menschen, die in einer christlichen Gemeinde ein- und ausgehen, an Jesu Tod am Kreuz und dass er dort als das Lamm Gottes starb. Das war ja aber für die ersten Jünger gar nicht so einsichtig. Das Kreuz war noch nicht gekommen, aber es war für die Menschen damals auch und für die Jünger von Johannes auch ein Titel, ein Begriff für den Messias, für den Christus, für den im Alten Testament verheißenen Retter. Und das war in der Tat ein heißes Eisen, anders als für uns vielleicht heute. Damals gingen die Menschen durch schwere Zeiten. Politisch gesehen hatten sie die Römer im Land, sie waren besetzt, Fremdherrschaft. Es gab Unruhen, die immer wieder Blut, Menschenleben kosteten. Es gab Aufstände. Es gab Ausbeutung und Korruption. Wir erinnern uns an die Geschichten mit den Zöllnern. Die waren ja nicht umsonst so verhasst. Die konnten in diesem Klima eines besetzten Landes gedeihen und ihr Unwesen treiben und sich bereichern. Es gab viel Armut, es gab viel wirtschaftliche Not. Aber das war nur die eine Seite. Die Zeiten waren auch deswegen hart, weil innerlich gesehen, geistig und geistlich gesehen, wirklich verheerende Zustände herrschten. Es sah in den Leuten schlecht aus. Der Glaube an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das war das Jahr eins gewesen, was das Volk einte. Das war unter der Hand durch die Pharisäer, die religiösen Scharfmacher damals, verkommen zu einer Angelegenheit für Elite. Das vereinte nicht mehr das Volk Israel, sondern es trennte das Volk in die Gruppe derer, die es ganz, ganz ernst meinten und sich von allem fernhielten, was irgendwie unrein sein konnte. Und dann waren da die einfachen, normalen Leute, die das in ihrem Alltag überhaupt nicht leben konnten. Die Leute waren orientierungslos. Sie waren verwirrt. Ihnen fehlte Klarheit. Ihnen fehlte ein innerer Halt. Etwas, an dem sie sich orientieren konnten. Und in dieser Zeit warteten viele, die allermeisten in Israel, auf den Messias. Und sie knüpften ihre Hoffnung an Verheißungen, die sie im Alten Testament lesen konnten. Zum Beispiel das, was wir dann auch in der Weihnachtszeit immer wieder uns in Erinnerung rufen aus Jesaja 9, Vers 5 und Vers 6. Dort heißt es, denn ein Kind ist geboren. Der künftige König ist uns geschenkt und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Macht wird weit reichen, dauerhafter Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnung Gottes hält. Der Herrscher der Welt hat es so beschlossen und wird es tun. Merken wir, welch Sprengstoff diese Worte damals für die Leute hatten. Sie erwarteten auf eine von Gott geschickte Person, eine Art König in der Nachfolge von Davids, der sowohl das politische Israel neu aufrichten würde, und da ging es wirklich um machtpolitische Fragen. Es ging um die Frage, wie die Fremdherrschaft der Römer abgeschüttelt werden konnte, als auch ging es ihnen darum, um eine geistig-moralische Wende, um eine innere Erneuerung, um ein neues Bewusstsein in einer Zeit der Verwirrung und Hoffnungslosigkeit. Genau das erwarteten die zwei Jünger von Johannes. Deswegen waren sie Jünger des Täufers geworden. Und nun hatte der Täufer Johannes aber gesagt, ich bin es nicht. Ich bin nicht der Christus, ich bin nicht der Messias, aber ich zeige euch, wo er ist. Und als sie sich auf den Weg zu Jesus machten, als sie ihm hinterhergingen, da erwarteten sie jemand, der ihnen Antworten geben würde auf die vielen Fragen, die sie an ihr Leben und an die Welt um sich herum hatten. Sie erwarteten jemanden, der sie in eine bessere Zukunft hineinführen würde. Sie erwarteten jemanden, der die Kraft hätte, die Dinge zu verändern, die ihnen so im Magen lagen, die sie so bedrückten. Jesus fragte sie dann, was sucht ihr? Und als sie dann antworteten, wo wohnst du, Rabbi? Da wollten sie nicht die Tapeten von der Wohnung des Jesus sehen, sondern ihnen ging es genau darum. Sie wollten Zeit in Ruhe mit Jesus verbringen. Sie wollten eine Privatstunde bei dem Rabbi Jesus haben, bei dem, wie sie hofften, Messias Jesus haben, der ihnen Fragen beantworten konnte. Sie wollten ihre Fragen in Ruhe mit Jesus klären. Und die Ruhe, diese Privatstunde bei Jesus, die bekamen sie dann auch. Jesus sagte, kommt, dann werdet ihr es sehen. Und das ist wirklich auch ein Versprechen, eine Verheißung. Und was fanden sie dann bei Jesus? Sie gingen mit ihm, sie sahen, wo er wohnte, sie verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags, so heißt es in dem Text. Mehr wird nicht gesagt. Wir erfahren nicht, worüber sie geredet haben. Wir erfahren nicht, was da passierte mit Jesus und den beiden. Tatsache ist, dass diese Stunden, die sie mit Jesus verbrachten, diesen Nachmittag, den sie mit ihm verbrachten, dass das unglaublichen Eindruck bei ihnen hinterlassen hat. Noch Jahrzehnte später können sie sich an die Uhrzeit erinnern, wann das geschehen ist. Und sie sind am Ende dieser Zeit überzeugt, dass sie sagen, wir haben den Messias gefunden, den versprochenen Retter. Mit anderen Worten, sie sagen, wir haben gefunden, wir wissen, dass es eine Antwort gibt auf die ganzen Fragen, die wir uns beschäftigen, vor denen wir oft so ratlos und hilflos stehen. Diese Antworten kann uns Jesus geben. Er ist derjenige. Wir haben Hoffnung. Ganz wichtig ist für mich an dieser Stelle, Jesus fordert sie noch nicht auf, ihm nachzufolgen. Alles stehen und liegen zu lassen. Von solchen Begebenheiten berichten die anderen Evangelien. Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium, Matthäus-Evangelium. Da sagt Jesus zu Petrus, ab jetzt wirst du Menschen fangen. Und die Jünger ließen ihre Netze und Boote liegen und ihre Familien zurück und gingen mit Jesus. Das ist aber noch nicht hier der Fall. Ja, aber was ist es dann? Ich finde, sehr vieles spricht dafür, dass hier an dieser Stelle eine allererste Begegnung der Jünger mit Jesus beschrieben wird. Ein Erstkontakt. Und dann ist es eben nicht so, wie ich oft früher gedacht habe, dass Jesus durch die Straßen ging und er blickte jemand an und dann war das so wie bei Humphrey Bogart, schau mir in die Augen, Kleines, und dann waren die Jünger völlig von den Socken durch diesen einzigartigen Blick von Jesus und gingen mit und ließen alles stehen und liegen, sondern dann war es so, dass die Jünger eine Beziehung zu Jesus Schritt für Schritt aufgebaut haben, ihn kennengelernt haben. Und dann sagte Jesus, und jetzt komm mit. Hier also geht es um einen ersten Kontakt der Jünger. Und ganz ehrlich, den Jüngern stand noch viel bevor. Die haben ja vieles nicht verstanden. Wenn sie sagen, wir haben den Messias gefunden, dann sehen wir im Fortgang der Geschichte, dass sie alles andere darunter zu dem Zeitpunkt verstanden haben, als das, was Jesus eigentlich meinte und war. Das sehen wir daran, dass zum Beispiel für Petrus es völlig abwegig war, als Jesus sagte, ich werde leiden und sterben. Das passte nicht in sein Messiasbild. Oder als die Jünger sagten, boah, die wollen uns nicht hier haben in dieser Stadt. Jesus, du bist doch der von Gott Gesandte. Lass Feuer fallen auf die Stadt. Eine erste Begegnung mit Jesus. Sie waren tief bewegt. Sie hatten erkannt, das ist derjenige, der uns Antworten auf alle Fragen gibt. Und doch hatten sie so vieles noch nicht verstanden. Ein Weg begann. Und auf diesen Weg rief sie Jesus dann kurz später auch zu voller Hingabe und sagte, lasst alles stehen und liegen, folgt mir. Es brauchte Zeit. Und jetzt stehen wir hier. Die Frage ist, wie lerne ich Jesus kennen? Wie lerne ich Jesus wieder oder vielleicht besser kennen? Und ich möchte einfach ein paar Dinge von diesem Text nochmal uns in Erinnerung rufen. Und ich möchte uns dann einladen, ein Zeichen zu setzen, dass wir in die Beziehung zu Jesus investieren wollen, dass wir Jesus kennenlernen wollen, wieder besser kennenlernen wollen. Wie lerne ich Jesus besser kennen? 5 Dinge. Das erste ist ganz wichtig, Jesus ist da. Da war Johannes der Täufer und es wird beschrieben am Anfang des Predigttextes, er sah Jesus vorübergehen. Damit fängt alles an. Jesus hat sich in deine und meine Welt hineinbegeben, in unsere Welt. Er hat den großen Schritt getan. Er wurde ein Mensch wie wir. Er ist in unserer Sichtweite, in unserer Hörweite. Er ist uns nahe. Aber wie damals die Jünger, erkennen wir ihn oft nicht. Und deswegen ist das Zweite, wenn wir uns fragen, wie Jesus kennenlernen. Menschen weisen mich auf Jesus hin. Johannes der Täufer sagte zu seinen Jüngern, seht, da ist er. Wir tun das auch, zum Beispiel mit unseren Gottesdiensten, zum Beispiel in persönlichen Kontakten und Gesprächen. Und dann das Dritte, wie lerne ich Jesus kennen? Ich komme zu Jesus, ich gehe in Richtung Jesus, ich bewege mich auf ihn zu mit meinen existenziellen Fragen. Ganz wichtig, was sind deine Fragen? Da ist der Anknüpfungspunkt für eine Beziehung mit Jesus. Wenn du mit dem, was dich umtreibt, mit den grundlegenden Fragen deines Lebens zu Jesus kommst, wenn wir das tun, dann sind wir auf dem Weg, in einen tiefen Umgang mit Jesus zu kommen. Das könnte ja zum Beispiel die Frage sein nach dem Sinn und Ziel meines Lebens. Stellt sich ja immer wieder neu. Nicht nur mit 18, sondern auch in der Mitte des Lebens und auch in der letzten Wegstrecke des Lebens. Was hat es noch für einen Sinn, mein Leben? Die Frage nach dem Beruf. Welchen Beruf ergreife ich? Was mache ich da? Welche Stelle habe ich? Soll ich meine Stelle wechseln? Die Frage nach der Partnerschaft. Wen soll ich denn heiraten? Wer wird mein Partner, meine Partnerin sein? Die Frage nach der Erziehung der Kinder. Wie werde ich denn unseren Kindern gerecht? Wie erziehe ich sie? Die Frage nach der Gesundheit. Wie komme ich denn damit zurecht, dass mein Körper immer wieder mal streikt, dass ich an die Grenzen komme meiner körperlichen Leistungsfähigkeit? Die Frage nach der Zukunft. Wie wird unser Leben, mein Leben aussehen, das Leben der Menschen, die mir wichtig sind, in einer Welt, wo ich immer wieder Nachrichten lese, die mich erschüttern und die ich nicht verstehe. Wie zum Beispiel das, was jetzt in Norwegen passiert ist. Und da sind sicherlich auch die ganzen unerfüllten Wünsche, die du oder ich, die wir mit uns rumtragen. Und das sind Fragen, die bohren und dann liegen wir nachts wach. Und dann beschäftigt uns das und dann kreisen die Gedanken. Wo klären wir diese Fragen? Wo klärst du diese Fragen? Mit Freunden? Mit Menschen, von denen du dir Weisheit und Wegweisung erhoffst? Ganz wichtig ist, das ist alles nicht schlecht. Aber entscheidend ist, dass wir mit diesen Fragen zu Jesus kommen. Denn er alleine kann diese Fragen so beantworten in der Summe und im Detail, dass wir am Ende wirklich Frieden haben. Die Frage, wo wir mit unseren Fragen hingehen, das ist ein Gradmesser für unsere Beziehung zu Jesus. Ich kenne Zeiten in meinem Leben, da ertappe ich mich dabei, dass ich auf das, was mich umtreibt, Antworten suche, aber ganz woanders als bei Jesus. Ich habe da Methoden, ich habe da Freunde, die Erfahrungen haben, ich habe da Berater, die mir weise und klug erscheinen. Und zu Jesus, ja, dem danke ich vielleicht noch dafür, dass ich so viel habe, aber eigentlich brauche ich die Fragen mit ihm gar nicht besprechen. Ich habe doch so viel. Ich habe doch so viele Ressourcen, so viele Möglichkeiten. Lass uns mit unseren Fragen zu Jesus gehen. Und dann hören wir, wenn wir da suchen, Antwort suchen, wie Jesus zu uns sagt, und das ist das Vierte, er lädt uns ein, kommt und dann werdet ihr sehen. Oder an anderer Stelle sagt Jesus, sucht und ihr werdet finden. Und das kann wirklich etwas Spirituelles sein, etwas Innerliches, wo ich sage, ich brauche Ruhe, um zu beten und mit Jesus zusammen zu sein, ihm nahe zu kommen, ohne dass Verpflichtung anderer Menschen um mich rumwuseln. Aber es gibt auch noch einen anderen Weg, wie wir mit unseren Fragen zu Jesus kommen können und ihn entdecken. Das hat Jesus etwas später im Johannesevangelium in Kapitel 7, Vers 17 gesagt. Er hat gesagt, wer bereit ist, Gott zu gehorchen, wird merken, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich meine eigenen Gedanken vortrage. Mit anderen Worten, Jesus sagt, wer bereit ist, sich einzulassen auf mich, der kommt auch zu mir mit seinen Fragen. Wer versucht, das, was Jesus sagt, anzunehmen, ernst zu nehmen und sich darauf einzulassen, der entdeckt Jesus, der entdeckt, dass das tragfähig ist. Zum Beispiel, wenn Jesus oder wenn Gottes Wort uns sagt, wir sollen uns nicht rächen. Wenn uns Unrecht geschieht, sollen wir nicht selber uns Recht verschaffen, sondern das Gott überlassen, dass er uns Recht verschafft. Da muss das ja ausprobiert werden. Ich kann sagen, schön, aber mir geht's besser, wenn ich erstmal selber Kraft ausübe, mir selbst helfe, im übertragenen Sinne kämpfe. Und dann werde ich das nicht erfahren, ob das stimmt. Dann komme ich nicht zu Jesus. Also Jesus lädt uns ein und er sagt, kommt und ihr werdet sehen. Und dann verbringe ich Zeit mit ihm. Beziehungen brauchen Zeit, auch gerade die Beziehung zu Jesus. Genau wie in der Partnerschaft es schön ist, einmal wirklich mehr als alltägliche Begegnungen zu haben, hier mal eine Viertelstunde, da mal eine Viertelstunde und abends noch ein Stündchen, wie es gut tut, einmal einen ganzen Tag oder einen halben Tag miteinander zu verbringen oder wenigstens mehrere Stunden am Stück, so ist das auch wichtig in der Beziehung zu Jesus. Wir verbringen Zeit mit Jesus. So, das ist der fünfte Punkt, den ich hatte. Und jetzt möchte ich gerne euch einladen. Das ist ja für viele, denke ich, überhaupt nichts Neues, was ich hier gesagt habe. Aber der Punkt ist, kann ich es von mir sagen, ich weiß es. Und allzu oft ist die Beziehung zu Jesus nicht das Zentrum, sondern sind es die vielen Dinge, die mich in Bewegung halten, dann sind es die vielen Menschen, denen ich begegne. Und dann nimmt die Beziehung zu Jesus einen Raum ein, der immer kleiner ist. Ich möchte euch jetzt einladen, wenn euch die Beziehung, wenn dir die Beziehung zu Jesus wichtig ist und du dort einen Schritt gehen möchtest, ein Zeichen zu setzen. Dabei ist mir wichtig, wir müssen einander nichts beweisen. Es geht nur um dich und Jesus. Es geht darum, dass du mit deinen Fragen, die du heute hast und die dich ärgern und traurig machen und die dich belasten und unruhig machen, dass du zu Jesus kommst. Ich lade dazu ein, dass wir gleich, wer das als Zeichen setzen möchte, nach vorne kommt. Und hier vorne habe ich Kärtchen. Ich habe zwei Teller. Hier ist ein Zuspruch aus Gottes Wort auf dem blauen Kärtchen, der für mich in der Vorbereitung stand, ein Zuspruch für Menschen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind und neu in die Beziehung mit ihm investieren möchten und dafür ein Zeichen setzen wollen. Und diese gelben Karten, da ist ein Zuspruch für Menschen, die Jesus entdecken wollen, kennenlernen wollen. Ich kann nicht versprechen, dass wenn du dieses Zeichen setzt, dass hier vorne etwas Übernatürliches passiert. Dass du sagst, boah, jetzt hat mich Jesus berührt. Das kann geschehen. Aber das muss auch gar nicht passieren. Du setzt ein Zeichen damit für einen ersten Schritt. Es ist ein erster Schritt, dieses Zeichen. Mit diesem ersten Schritt, mit diesem Zeichen sagst du, ich werde mir bald Zeit nehmen, die ich mit Jesus verbringe, wo uns keiner stört, wo ich mit dem, was mich umtreibt, zu ihm komme, wo ich von Jesus Antworten erwarte. Nicht nur 5 Minuten, sondern mehr. Wie wir das, ich habe es eben gesagt, von Partnerschaften auch kennen. Ich möchte mir wirklich Zeit nehmen mit Jesus. Dafür ist das ein Zeichen. Und das andere ist, ich will mich mit dem, was ich bei Jesus höre und verstehe und erkenne, ich will mich auf das einlassen. Ich will ihn nachfolgen, um zu prüfen, ob es wirklich so stimmt, ob das tragfähig ist. Ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, dieses Zeichen zu setzen. Jesus, die Beziehung zu dir ist mir wichtig. Ich komme mit meinen Fragen zu dir. Und ich habe die Hoffnung und die Erwartung, bei dir Antworten zu finden. Wir werden jetzt etwas Musik hören im Hintergrund, und wenn ihr möchtet, ich lade euch ein, kommt nach vorne als solche, die Jesus entdecken möchten und als solche, die in die Beziehung investieren möchten, und setzt ein Zeichen dafür. Und ich bete noch zu Anfang dieser Zeit. Herr Jesus, wir kommen nie über eine Beziehung mit dir hinaus. Herr, wir können viel lernen. Wir können Einfluss gewinnen. Aber was wir brauchen, ist diese Zeit mit dir und ist dieses Verbundensein mit dir, dieses bei dir sein. Jesus, ich bitte dich, dass du uns selber heute einlädst, neu einen Schritt auf dich zuzutun, dass du uns ermutigst, ein Zeichen zu setzen, dass wir in die Beziehung mit dir investieren, weil das ist, was zählt. Heiliger Geist, bitte berühre uns. Berühre unser Herz. Thank you. auch wenn jetzt die Karten alle sind, dass das ein Zeichen ist, wenn ihr hierher kommt, das ist unbenommen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du siehst, wie unser Herz sich dir zuwendet, auch mit diesem Zeichen. Und ich danke dir, dass du dich darüber freust und dass du uns die Hände entgegenstreckst und dass du uns willkommen heißt. Amen.
bist mein bester Freund, gnädig und gut, barmherzig und treu. Jesus, du bist
Ich und
Vergeber, mein Friedensbringer und mein Wort ein Halter, mein Liebesspender bist du. Du, du, in an meiner Seele tut und du.
Es tut mir leid, dass die Zettel nicht ausreichten. Und deswegen möchte ich einfach noch mal vorlesen, was auf dem grünen Zettel stand. Ein Wort aus Kolosser 2, Vers 6. Ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen. Darum lebt nun auch in der Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn. Und auf dem gelben stand ein Vers aus Amos 5, Vers 4, ein Auszug nur aus diesem Vers. Gott spricht, suchet mich, so werdet ihr leben.
Dazu vielleicht, ich habe also in meiner Bibel dieser Zeit auch sonst immer genau hingeguckt, wenn was anderes kam, als ich erwartet habe. Also wenn jetzt die eigentlich hier nach vorne kommen, ich habe das ja gesehen, eigentlich auf den rechten Teller guckten und dann mit dem linken wieder loszogen, guckt ihn euch genau an. Das ist, glaube ich, heute gerade dein Vers. Wir stehen auf zum Segen. Aus 1. Petrus. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr segne und behüte euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.